SWR 2 Tandem.
Ich bin Viktoria Merkulova, guten Abend. Das Thema heute ist das Herz. Aber nicht, wie Sie gerade vielleicht denken, das Herz als die Pumpe, sondern das Herz als Sinnesorgan. Das kann anscheinend auch riechen, hören, fühlen. Zumindest sagt das mein Gast heute. Er ist Herzchirurg, Schiffsarzt, Autor, segelt gerne und ich würde auch behaupten, er denkt spirituell. Privatdozent Dr. Reinhard Friedel, guten Abend.
Guten Abend, Frau Merkulova.
Mein Herz ist gerade ziemlich neugierig. Was nimmt denn Ihr Herz gerade wahr?
Es schlägt also sehr hörbar in der Brust. Und was mein Herz wahrnimmt, ist die Verbindung zu Ihnen, die wohlwollend und freundlich ist. Und das ist so ein Gefühl von gut aufgehoben zu sein und auch von Sicherheit. Und jetzt im Augenblick ist es so, wenn ich so hineinhöre, ein Gefühl von Neugierde.
Ja, so geht's mir auch. Wir werden gleich mal in die Herzen dieser Welt gucken, medizinisch gesehen, spirituell. Herr Friedel, wie war das denn für Sie damals, als Sie junger Herzchirurg waren und als Sie das erste Mal während einer Operation ein nacktes, rohes Herz gesehen haben?
Es war so unglaublich intensiv, zum ersten Mal diese Quelle des Lebens und diesen Ursprung von Bewusstsein zu sehen, dass ich das, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen würde. Diese physikalische Urgewalt, die in jeder Sekunde die Drücke aufbaut, die wir brauchen, um leben zu können und für den Blutstrom sorgt, das war schon etwas, was mich nie mehr losgelassen hat und was mich eigentlich auch dann dazu veranlasst hat, beim Herzen zu bleiben.
Wie sah das Herz denn aus? Hat sie das an irgendetwas erinnert?
Es sieht sehr stark aus. Es ist ein starker Muskel, ein gut trainierter Muskel, ein Langstreckenläufer. Und es hat auch etwas Zartes, etwas Verletzliches. Und jedes Herz sieht anders aus und jedes Herz bewegt sich auch ein bisschen auf ganz individuelle Art. Und manche Herzen sind ein bisschen pummelig, sie haben ein bisschen Fettbesatz. Andere Herzen sind so richtige Sportler, aber daran, wie sie sich bewegen oder wie sie laufen, daran kann der Herzchirurg, der Erfahrene, der ich damals noch nicht war, schon erkennen, wen er vor sich hat. Aber ich glaube, man kann sagen, eins haben sie alle gemeinsam, sie schlagen für ihr Leben gern.
Und warum sind Sie eigentlich Herzchirurg geworden?
Ich habe promoviert über das Herz. Damals kamen die ersten Apple-Computer heraus, die multimedia-tauglich waren. Und diese Technologie, die hat mich sehr interessiert. Und es gab damals eine Promotion, da ging es um die Erstellung multimedialer Patientensimulationen. Das hat mich zum Herz gebracht und das ist damals auch als eine der ersten CDs beim Springer Verlag erschienen, mit dem Titel Das Herz.
Wie fühlt sich denn dieser eigentlich ja schon hoch angesehene Beruf an? Ist es was Besonderes in diesem Moment, wenn man Herzchirurg ist?
Es ist was Besonderes, weil man eine unglaubliche Verantwortung hat, weil Herzchirurg sein heißt, Herzen stilllegen, an Herzen operieren, unter einem sehr großen Zeitdruck operieren. Und meistens hat man nur eine Chance sozusagen. Und das muss sitzen, das muss dann gut gemacht sein. Und wenn das nicht so ist, dann schlagen die Herzen schlecht, fehlerhaft und es entsteht eigentlich fast immer eine lebensbedrohliche Situation.
Sie retten ja Leben. Ist das für Ihre Freunde, Verwandte auch so gewesen, dass Sie total baff gesagt haben, Mensch, das ist ein Beruf, der so viel Verantwortung mitbringt. Riesenrespekt. Haben Sie das oft gehört?
Ich habe es oft gehört. Und es bedient natürlich auch das Ego. Und das haben auch Herzchirurgen und auch der Professor Barnard, der das erste Herz damals in Südafrika transplantiert hat, war ja ein Mensch, der nicht nur Herzen liebte, sondern auch den Glitter und das Ego. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch ich war eine Zeit lang davon nicht ganz frei und habe mich schon gerne auch in dieser Anerkennung gesonnt.
Das Herz, das befördert ja rund 9000 Liter Blut jeden Tag, schlägt rund 100.000 Mal täglich. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wie ein gesunder Herzschlag klingt. Wie klingt denn ein gesunder Herzschlag?
Bubum. Bubum, bubum, Bubum. Das hat zwei Töne, das Herz. Der erste Herzton ist ein bisschen kürzer, der zweite ist ein bisschen länger, das Bum. Und an diesen Tönen kann der Herzchirurg oder der Herzspezialist schon sehr viel erkennen, wie es um das Herz steht. Und es war ja auch über Jahrhunderte sozusagen die einzige Möglichkeit, herauszufinden, was mit dem Herzen los ist, wenn man es sozusagen abgehört hat.
Und das, was Sie gerade gemacht haben, so klingt ein gesunder Herzschlag?
So klingt ein gesunder Herzschlag jedenfalls so ähnlich.
Okay. Und wie spricht das Herz überhaupt zu uns? Ist es zum Beispiel, wenn ich ein kleines Stechen habe darin oder nach dem Joggen aus der Puste komme, ist es dann der Moment, in dem das Herz mit mir spricht oder zu mir?
Also es signalisiert Ihnen in diesem Augenblick, okay, also mir reicht's jetzt, mehr kann ich im Augenblick nicht leisten. Und dann spüren Sie eben, dass Sie aus der Puste kommen, weil das Herz, das Blut, was transportiert werden muss bei dieser Anstrengung, eben nicht weiter steigern kann. Und das teilt Ihnen das Herz sozusagen mit. Auf der anderen Seite ist ein gesunder Herzschlag niemals konstant und ändert sich von Millisekunde zu Millisekunde, was man in einem normalen EKG nicht sieht. Das sieht das ganz gerade aus. Aber in diesen ganz feinen Schwankungen, da ist die Stimme des Herzens kodiert.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, als Herzchirurg müssen Sie ein Herz stilllegen. Das bedeutet, ein krankes, kaputtes Herz kann man erst dann reparieren, wenn es erst angehalten ist. Das ist eine unfassbare Vorstellung. Wie geht das?
Jedenfalls ist es bei den meisten Operationen so, dass das Herz dazu angehalten wird. Und der Patient wird an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Das sind daumendicke Schläuche, die da in der Nähe des Herzens oder am Herzen platziert werden. Und diese Maschine übernimmt dann den Bluttransport. Und dann wird mit einer großen Klemme die herznahe Körperschlagader abgeklemmt sozusagen. Das Herz wird nicht mehr durchblutet. Und in das Herz selbst wird eine Mischung aus Kalium und Blut infundiert und dann bleibt es stehen.
Wie lange darf es stehen bleiben?
Das hängt von verschiedenen Dingen ab, auch von der Temperatur. Manchmal ist es auch erforderlich, das Herz zusätzlich noch zu kühlen. Aber so als Daumenregel, also arg viel länger als 90 Minuten sollte es nicht sein. Dann muss das Wesentliche der Operation erfolgt sein.
Dann wird es kritisch. Was haben Sie eigentlich, das habe ich mich immer selbst gefragt, ich habe Ihrem Organspendeausweis angekreuzt.
Ich bin Organspender, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Und das eine ist, ich möchte eine vollwirksame Narkose haben, wenn ich Organspender bin. Und die zweite ist, mein Totenschein wird erst ausgestellt, nachdem ich gespendet habe und nicht vorher, solange ich lebe.
Ah, interessant. Kann man das vorher angeben mit der Narkose? Das wusste ich gar nicht.
Es gibt ein Feld für Freitext, wo man Wünsche angeben kann. Und die Deutsche Gesellschaft für Organspende ist der Meinung, ein sogenannter scheinbarer Toter, dessen Herz noch schlägt, habe kein Bewusstsein und von daher dürfe er auch keine Schmerzen haben. Ich bezweifle das. Ich bezweifle auch die Diagnose des Hirntodes. Das ist aus meiner Sicht eine Unwahrheit. Und von daher möchte ich erstens eine Narkose, weil ich glaube, dass ich Bewusstsein haben werde und ich nehme Überzeugung, dass ich, solange mein Herz schlägt, auch lebe.
Da haben Sie natürlich eine, sage ich mal, auch andere Ansicht, als viele andere Menschen es denken. Das ist ja wirklich der Hirntod, ist für viele gerade jetzt momentan mit dem Thema Organspendeausweis ein großes Thema. Aber in Zukunft müssen wir vielleicht unsere Organe gar nicht mehr spenden, da die künstliche Intelligenz ja auch längst das Zukunftsmodell der Medizin ist. Tut einem Herzchirurgen da nicht irgendwie das Herz ein bisschen weh bei dem Gedanken, dass die Arbeit eventuell weniger wertgeschätzt wird?
Ich glaube, Herzkranke wird es immer geben und von daher wird es immer auch eine Arbeit geben für Herzchirurgen. Und was die Intelligenz betrifft, ich glaube, eine künstliche Intelligenz, ich persönlich glaube, so etwas gibt es im engeren Sinne nicht, weil etwas, was von seinem Herzen getrennt ist und was diese Qualität von Wahrnehmung und von Feinheit nicht hat, kann nicht intelligent sein. Das ist möglicherweise eine Intelligenzbestie, aber eine organische Intelligenz, die eine Qualität von Weisheit hat, die Belange von anderen Menschen berücksichtigt und sieht, dass nicht nur die eigene Meinung zählt, sondern möglicherweise auch andere Meinungen interessant sind. Das ist eine Intelligenz, die auch Herzqualitäten hat und eine rein künstliche Intelligenz, die nur noch auf Algorithmen basiert, verdient in meinen Augen das Wort nicht.
Also die künstliche Intelligenz kann nicht wie das menschliche Herz fühlen.
Ganz genau.
Herr Friedel, Sie haben ja von einem Patienten mal ein Buch über Buddhismus geschenkt bekommen und haben sich damit Spirituellem auch beschäftigt, Meditation, Yoga, und nach haben Sie dann erkannt, das Herz, das kann ja mehr als nur pumpen. Was denn?
Das Herz kann zum Beispiel Liebe wahrnehmen. Und das ist nicht nur eine Metapher, sondern vor nicht allzu langer Zeit wurde herausgefunden, dass das Herz Rezeptoren hat für das Liebeshormon Oxytocin. Und dieses Oxytocin ist eine ganz zauberhafte Substanz, weil sie löst auch den allerersten Herzschlag aus. Ganz am Anfang ihres Lebens, wenn sie nur ein paar Zellen sind und man tropft auf diese Zellen Liebeshormon, dann synchronisieren sie sich, fangen an zu schlagen und wachsen zu einem großen Herzen. Und auch für das erwachsene Herz ist es eine wirklich sehr schützende Substanz, denn man hat festgestellt in Experimenten, wenn man Herzen mit Liebeshormon durchblutet sozusagen, dann fallen Infarkte auch sehr viel kleiner aus als ohne Liebeshormon. So gesehen ist das Herz auch biochemisch, wenn man so will, ein Organ der Liebe.
Ja, ich war baff bei dem Gedanken, dass es Phasen gibt gegen Ende einer Schwangerschaft, in denen sich zwei unabhängige Herzen, also das Herz von der Mutter und vom Kind, wie ein Herz schlagen. Wie funktioniert das, wenn die beiden ja nur über die Nabelschnur verbunden sind?
Das ist die große Frage. Das wissen wir nicht wirklich. Sie sind nicht über das Nervensystem verbunden, diese beiden Herzen. Sie sind nicht über das Blutgefäßsystem verbunden, jedenfalls nur auf eine sehr langsame Art. Und wenn sie sich im Millisekundenbereich synchronisieren, dann kann man darüber im Augenblick nur spekulieren. Wahrscheinlich sind es elektromagnetische Felder, die ja unendlich viel Information transportieren können, die hierbei eine Rolle spielen. Das Herz erzeugt ja das stärkste elektromagnetische Feld überhaupt im Körper. Und jedenfalls in Phasen dieser Synchronisation geht man davon aus, dass es eine Kommunikation ist von Mutter und Kind. Und diese Kommunikation über das Herz ist die erste Sprache in unserem Leben.
Ist das dann das Zeichen der Liebe, Mutter und Kind?
Es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Liebe. Und wenn zwei Herzen im Gleichtakt sind, dann wissen wir eben heute und erst seit wenigen Jahren, ist das nicht nur etwas, was man so sagt, sondern es hat auch ein physikalisches, ein medizinisches Korrelat. Es ist so, wir können sein wie ein Herz. Das wurde auch bei Liebenden schon gesehen und auch bei denen folgen sich die Herzen im Gleichtakt.
Spüren wir das auch? Also ich weiß nicht, ob ich das jemals erlebt habe.
Sie spüren, wenn Sie mit jemand in Resonanz gehen oder synchron sind, also vermutlich haben, oder ich wünsche es Ihnen, dass Sie Liebesbeziehungen erlebt haben. Und dann gibt es ja diese besonderen Augenblicke, wo man merkt, aha, da habe ich jetzt, da irgendetwas berührt mich sozusagen. Und das sind, irgendwie spüre ich etwas, was ich vorher nicht gespürt habe. Und da spielt die Synchronisation von Herzen und von Atmung eine große Rolle.
Das ist wirklich ein Phänomen. Und ich habe auch mal gehört, wir würden niemanden daten, wenn wir den Geruch auch von dem Datingpartner nicht mögen. Da gibt es ja auch so Spekulationen, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Duftmoleküle zum Herzen irgendwie gelangen. Das ist auch spannend.
Das ist super spannend und diese Riechrezeptoren wurden ja erst letztes Jahr entdeckt, haben also für große Schlagzeilen gesorgt. Das Herz kann riechen. Ja, es riecht bestimmte Fettsäuren im Blut und Duft hat ja immer etwas auch mit Fetten zu tun, diese Moleküle. Und wir stehen da ganz am Anfang der Forschung, wenn es diese bestimmten Fettsäuren riecht, dann schlägt es nicht so gut. Aber man kann natürlich auch davon ausgehen, dass wenn es andere Fettsäuren merkt, dann schlägt es vielleicht besser. Und man kann auch davon ausgehen, dass wenn man ein wohlriechendes Öl über dem Herzen verreibt oder bestimmte Substanzen dorthin bringt, dass die vom Herzen auch wahrgenommen werden.
Gibt es einen bestimmten Duft, bei dem mein Herz höher schlägt?
Das müssen Sie mir sagen.
Das wird wahrscheinlich etwas Blumiges sein, denke ich mal.
Das kann ich mir auch vorstellen, eine schöne Blume.
Ich muss das noch herausfinden, denke ich mal. Also Sie haben auf jeden Fall festgestellt, dass das Herz mehr kann als nur pumpen. Sie haben gemerkt, das kann lieben. Und trotzdem haben Sie während Ihrer neu entdeckten spirituellen auch Phase gemerkt, dass Sie auch Ängste entwickelt haben in Ihrem Beruf als Herzchirurg. Da kamen ein paar Zweifel auf, Fragen vor einer Operation. Was war da plötzlich mit Ihnen los?
Jeder Herzchirurg vor einer Operation hat dann und wann Angst. Es gibt Operationen, die sind einfach sehr groß, die sind sehr gefährlich. Da geht man in ein unbekanntes Feld und man weiß nicht, ob der Patient es schaffen wird oder nicht. Und man weiß, es liegt alles an einem selbst. Und alle, die ich kenne und die aufrichtig sind, haben gesagt, ja, ich habe manchmal Angst und das habe ich auch an mir festgestellt und ich halte das auch eine normale menschliche Reaktion.
Haben Sie da auch Fehler gemacht?
Ich habe Fehler gemacht wie jeder andere Arzt.
Was ist denn eigentlich ein Fehler generell? Was kann passieren bei einer Herzoperation?
Manchmal trifft man einfach Entscheidungen, von denen man hinterher glaubt, man hätte es besser machen können. Ja, man hätte vielleicht das eine getan oder nicht getan. Aber das gehört dazu, wenn man lernt. Und jeder Operateur lernt und jeder Operateur sammelt Erfahrung und jeder Operateur trifft manchmal Entscheidungen oder tut etwas, was man im Nachhinein hätte besser machen können, wenn man wirklich ehrlich ist. Je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Aber man kann auch dazu sagen, manchmal macht man es nicht ganz richtig. Manchmal weiß man natürlich erst, was das Richtige ist, wenn man sozusagen...
Wenn
es zu spät ist.
Und zu spät bedeutet ja oft, dass die Menschen leider sterben, weil sie herzkrank sind zum Beispiel. Erinnern Sie sich eigentlich an die Menschen, die verstorben sind?
An manche schon. Ja, es gibt also Patienten, die vergisst man nicht. Das sind Patienten, mit denen hat man... Oder für die hat man viele, viele Stunden gekämpft im OP und hat das Beste versucht, hat alles versucht, aber letztendlich entgleiten sie einem. Und das habe ich erlebt bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern.
Denken Sie oft darüber nach, ich hätte eigentlich diesem Menschen das Leben retten können, aber...
Ich denke da nicht oft drüber nach, aber ich habe manchmal darüber nachgedacht. Aber es gehört zu diesem Beruf, dass man bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen und dass man dann weitergeht und es das nächste Mal besser macht. Und das ist mir sehr oft gelungen. Und ich glaube, dass ich in meinem Leben sehr vielen Herzen geholfen habe. Und das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und das ist auch die Voraussetzung für das, was ich heute mache.
Darauf gehen wir später nochmal ein. Und ich muss jetzt an dieser Stelle auch zugeben, ich merke, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ganz aufmerksam auf mein Herz gehört habe. Also so, dass ich schaue, wie es klingt, wie es schlägt. Aber ich glaube doch, dass ich doch ein gutes Herz habe. Das kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich mein Herz nicht kenne?
Das weiß ich nicht, was es bedeutet. Aber wenn man da neugierig ist, dann empfehle ich zwei Fragen. Und die erste ist, das mache ich auch manchmal mit meinen Patienten, ich sage, stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr Herz. Und dann fragen Sie sich, was würde ich heute brauchen? Wenn ich jetzt mein Herz wäre, was wäre wirklich gut für mich?
Mhm. Also wie eine Person vorstellen, mit der ich spreche.
Ja, das ist ein Organ von Bewusstsein. Ja, mit dem können Sie sprechen oder Sie können sich auch hineinversetzen in diese Person. Und dann sagt es ja, also ich bräuchte heute wirklich mal, dass mich jemand hält, dass mich jemand liebt, dass mich jemand in den Arm nimmt, dass jemand mit mir mitfühlt. Das höre ich dann ganz oft. Und die zweite Frage ist, was hat mein Herz heute zu geben? Was werde ich bereit, aus dem Herz heraus zu geben?
Inwiefern ist es, was kann ich heute Abend Produktives erledigen? Oder wie genau meinen Sie das?
Sie haben mich gefragt, wie können Sie in Kontakt mit Ihrem Herz kommen, wenn man es nicht fühlt? Und ich empfehle eben die erste Frage, was würde mein Herz heute brauchen? Und die zweite ist, was hätte es zu geben? Und dann ist meinetwegen die Antwort, ja, ich könnte jetzt auch wirklich aus dem Herzen heraus mit meinem Hund einen langen Spaziergang machen, der freut sich schon so lange. Oder mit meinen Kindern etwas machen oder meine Mutter anrufen oder was auch immer das Richtige für sie ist. Möglicherweise ist es auch etwas für sie selbst. Also mein Herz, das hat heute zu geben, dass ich selbst in die warme Badewanne gehe jetzt zwischen den Jahren und dieses Jahr auf eine Art ausklingen lasse, die für mich persönlich ganz richtig ist.
Herr Friedel, Sie sind Herzchirurg und jetzt kommt's, Schiffsarzt auch noch. Wie sind Sie denn aus dem OP-Saal auf ein Kreuzfahrtschiff gekommen?
Nach vielen tausend Operationen an hochbetagten Patienten, an verletzten Patienten, an kleinen Kindern, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, Reinhard, wenn du jetzt mal so wirklich auf dein eigenes Herz hörst, was würde dein eigenes Herz denn wirklich noch gerne machen? Und die Antwort war nicht im OP stehen bis zur Rente, sondern die Antwort war, ich würde gerne zur See fahren. Bin ja schon mal über den Atlantik gesegelt auf meinem Segelboot und habe da eine große Affinität dazu. Es war eigentlich ein spontaner Impuls. Die klare Antwort, ja, ich möchte Schiffsarzt sein.
Das Wasser hat Sie auch angezogen.
Ja, Wasser ist das, was ich zum Leben brauche. Das war schon als ganz kleines Kind so. Es hat mich immer an den See gezogen, immer in das Freibad. Und als ich zum ersten Mal am Bodensee war und diese Segelboote gesehen habe, das war ein Gefühl von nach Hause kommen. Und Wasser ist mein Zuhause.
Und jetzt dürfen Sie als Schiffsarzt auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Was sind denn eigentlich auf dem Schiff die häufigsten Beschwerden bei den Patienten oder beziehungsweise Passagieren?
Ja, es sind nicht nur Passagiere, es ist auch eine Crew, die ungefähr 1000 Menschen umfasst, die aus 42 Nationen sind. Und das häufigste ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
Die kleinen Wehwehchen.
Die kleinen Wehwehchen, aber es gibt auch die großen Wehwehchen. Es gibt einen Operationssaal, es gibt eine Intensivstation, es gibt ein Röntgengerät, Ultraschall. Und es gibt auch schwere Verletzungen, schwerwiegende Erkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Und für all diese Dinge, von den kleinen Wehwehchen bis zu den Katastrophen, ist man zuständig.
Und wie oft gibt es denn eigentlich Operationen auf einem Kreuzfahrtschiff? Also wenn ich jetzt an das Traumschiff denke, fallen mir wenige Operationen ein. Da geht es ja eher um diese Romantik.
Ja, es gibt Operationen, kleinere alle paar Tage. Das sind sehr viele Verletzungen in den großen Küchen, in den Maschinenräumen, sehr viele Handverletzungen, die wir nähen, sehr viele Brüche, die wir wieder gerade stellen in Narkose und Gipsen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, einen Blinddarm zu operieren, wenn man über den Atlantik segelt und so etwas auftreten sollte und nicht anders zu lösen ist.
Aber haben Sie da auch mal Zeit für sich, um mal nachzudenken?
Ja, ich habe viel Zeit für mich. Also ich arbeite immer 24 Stunden und dann habe ich 24 Stunden frei. Und diese 24 Stunden habe ich nicht immer frei, weil als leitender Schiffsarzt ist man auch sehr stark in organisatorische Dinge eingebunden. Aber ich habe Zeit und ich liebe auch die Zeit in meiner Koje sozusagen. Manchmal sage ich auch, meine Koje ist mein Kloster und da bin ich der Welt abhanden gekommen, zurückgezogen und lese und schreibe eben auch. Da habe ich auch einen Großteil dieses Buch geschrieben.
Genau, das wollte ich Sie gerade eben fragen. Haben Sie auf einem Schiff dieses Buch geschrieben, Der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist?
Ich habe das zu einem Großteil auf dem Schiff geschrieben, ja.
Schiffsarzt, das klingt ja auch sehr wichtig. Ist dieser Beruf eigentlich gut fürs eigene Ego?
Es ist ein Beruf, der sehr viel Demut erfordert, weil man für sehr viele Menschen da ist. Und das ist nicht so ein Glitterberuf wie Herzchirurg, sondern ein Beruf, wo man sich auch um die kleinen Dinge kümmert, wie zum Beispiel Heimweh, Liebeskummer. Und da kommen wir jetzt auch in den Bereich der Romantik, die Sie vorher angesprochen haben. So ein Herz, ein gebrochenes Herz kann ja mehr wehtun als eine schlimme Wunde oder eine große schlimme Wunde sein. Und auch das möchte gesehen werden und dafür ist man als Schiffsarzt zuständig, gerade bei der Besatzung, die oft viele Monate auf See ist. Die empathische Arbeit und die mitfühlende Arbeit und die medizinische Versorgung, die man da leistet, das ist nichts, womit man das Ego jetzt signifikant bereichern könnte.
Macht Ego eigentlich herzkrank?
Wenn sich der Verstand vom Herzen abkoppelt, dann macht das krank. Ja, weil das Herz und der Verstand, die sind wie ein Liebespaar, die sind wie Romeo und Julia, die flüstern sich permanent Botschaften zu. Also sie sind unglaublich eng verbunden über das Nervensystem, über die Druckwellen. Und wenn man die trennt oder wenn man das Herz nicht mehr hören will, dann macht das krank. Ja, und da gibt es auch viele Beispiele.
Wie schnell kann man das wieder reparieren, das Herz, wenn es in diesem Sinne krank wird?
Es gibt ja zum Beispiel das Broken Heart Syndrom. Das ist ja keine Herzerkrankung, sondern das ist eine Erkrankung, wo eine starke emotionale Belastung, die man eigentlich nicht mehr alleine regulieren kann, so starke Stresssignale an das Herz schickt, dass das Herz dann quasi dauerhaft verkrampft, regelhaft. Und das ist ein Beispiel. Dieses Herz kann man nicht operieren. So ein Herz braucht eine Paartherapie mit Herz und Gehirn. Und man muss eben darauf einwirken, dass die wieder gut zusammenkommen. Und da gibt es auch Möglichkeiten.
Sie sprechen ja das schon an. Das Herz und das Hirn müssen an einem Strang ziehen, um zu funktionieren, um zu fühlen. Wie kann ich mir diese Verbindung von Herz und Hirn eigentlich vorstellen? Sind das wie Zwillinge oder ist das Herz der beste Freund vom Hirn?
Manchmal sage ich auch, das Gehirn ist der Steuermann, aber das Herz ist der Kompass. Und ein Steuermann ohne Kompass, der fährt nirgendwo hin. Wenn er Pech hat, fährt er im Kreis. Und ein Kompass alleine hilft auch nicht weiter im Leben. Man braucht ja jemanden, der die Richtung vorgibt. Und so sind die beiden untrennbar verbunden. Und biologisch ist es so, dass sie über das Nervensystem verbunden sind, wobei interessanterweise 80% der Signale zwischen den beiden gehen vom Herzen zum Gehirn. 80%. Da kann man sich natürlich schon fragen, was hat das Herz dem Gehirn alles mitzuteilen? Und ich glaube, es ist eine ganze Menge. Und meine Freunde aus der Neurochirurgie berichten mir, wenn sie den Schädel öffnen, dann pulsiert das ganze Gehirn im Rhythmus des Herzens. Und das kann man sich so vorstellen, wie wenn das Herz das Gehirn sozusagen drückt und im Arm hat und massiert. In dieser Massage, in diesen Pulswellen, da ist biophysikalische Information kodiert. Das ist wie eine Sprache, wo das Herz dem Gehirn eben das mitteilt, was es mitzuteilen hat.
Also wir müssen uns gut fühlen, wir müssen entspannt bleiben, damit auch unser Gehirn funktionieren kann, damit wir klar denken können.
Das ist absolut richtig. Je mehr man immer auch wieder in die Entspannung kommt, umso klarer kann man denken. Das ganze Leben ist eine Abwechslung zwischen Anspannung und Entspannung und das ist ja auch im Herzen so. Es entspannt und es spannt sich an und es gibt und es nimmt.
Wenn ich Ihnen jetzt gerade so zuhöre, dann fällt mir ein, eigentlich hat das Hirn ja schon die Oberhand übernommen, in unserer Vorstellung zumindest. Unsere Welt ist digital, wir müssen immer mehr denken, umso weniger handeln wir analog. Also wir haben weniger Kontakt zu echten Menschen, wir schreiben unseren Freunden bei Facebook und treffen sie gar nicht persönlich. Bei Informationen wollen wir Fakten, weniger Fakes. Das Herz bleibt auf der Strecke.
Aber was hilft Ihnen, die Fakten von den Fakes zu unterscheiden?
Ist es das Herz?
Ja, das Herz spielt dabei eine große Rolle, weil der Verstand allein kann das nicht. Es ist doch häufig so, dass wenn uns jemand etwas erzählt und wir spüren intuitiv, der meint es ernst mit uns, das ist aufrichtig oder das könnte stimmen oder wir spüren, das ist eher nicht zutreffend, das kann nicht die Wahrheit sein. Und das ist ein Spüren und dieses Spüren ist eine Herzqualität und keine rationale kognitive Entscheidung. Aber es ist klug, dieses Spüren wahrzunehmen und in die eigene Bewertung der Situation mit einzubeziehen.
Mehr fühlen, weniger denken.
Ja, Denken alleine führt uns nirgendwo hin. Mhm. Ja, und primär das Bewusstsein entsteht aus Fühlen, nicht Denken.
Reinhard Friedel ist heute mein Gast. Wir sprechen über das Sinnesorgan Herz. Sie haben ein Boot in Greifswald, damit fahren Sie nach Rügen und Sie haben auch schon gesagt, dass Sie den Atlantik mit einem Boot überquert haben. Warum lieben Sie es so zu segeln?
Weil ich dann in Resonanz gehe mit den Elementen, mit dem Elementaren, mit dem Wind, mit dem Wetter, mit der See, mit der Natur und weil es eine besondere Strategie braucht, diese Elemente zu nutzen, damit sie einen ans Ziel bringen. Man kann nur mit dem Wind segeln und niemals dagegen. Das Gleiche gilt auch für die Wellen und das Meer an sich. So gesehen ist das eine Verbindung mit allem, was ist eine Verbindung mit der Natur. Und manchmal gelingt das gut und dann segelt man auch dorthin, wo man möchte. Und manchmal gelingt das nicht gut und man fühlt sich fast wie der fliegende Holländer, der in einem Sturm verloren ist. Beides gibt es und das ist die Faszination.
Wenn Sie das so sagen, fühle ich mich gerade irgendwie einsam. Kommt da ein Gefühl der Einsamkeit auch, wenn Sie segeln?
Ja, ich segle auch viel alleine. Ich bin in ganz Skandinavien und Schweden alleine gesegelt. Dann ist man alleine und ich liebe das, aber man muss es auch aushalten. Ein Seemann ist immer mit Einsamkeit verbunden auf eine gewisse Art und das ist auch etwas, was mich auf eine andere Art mit meiner ganz eigenen Männlichkeit verbindet.
Was heißt das genau?
Das heißt, dass ich meine eigene Kraft spüre und mich mit mir selbst verbinden muss, um nicht verloren zu sein. Und das ist eine Qualität von Kraft und von Zuversicht und die ist für mich lebenswichtig.
In der Ruhe liegt die Kraft sozusagen. Wenn Sie segeln, haben Sie ja auch keine modernen Geräte, keine Technologie, die Probleme lösen wie im OP-Saal. Gibt es dann trotzdem Gemeinsamkeiten, Herzchirurg und Segler?
Wenn man in See sticht, weiß man heute schon ungefähr, wie die Bedingungen sein werden, die einen erwarten, aber eben auch nur ungefähr. Und genauso ist es, wenn man einen Menschen eröffnet und in das Herz hineingeht und es stilllegt. Man hat vorher Bilder gemacht vom Herzen, sozusagen man hat die Wetterbedingungen eingeholt, aber wie es dann tatsächlich sein wird, was einen erwartet, das weiß man vorher nicht.
Und was ist, wenn es jetzt beim Segeln keinen Wind mehr gibt?
Ja, dann gibt es halt keinen Wind mehr. Also ein Stück weit kann man dann auch Motoren, aber man wartet dann eben, bis der Wind wieder kommt. Und das, auch das ist etwas, was man aushalten muss sozusagen und wo es auch schon, wenn man eine Crew hat und tagelang sozusagen in der Flaute hängt, das wurde auch schon früher in Liedern besungen, wir lagen vor Madagaskar und solche Dinge. Ja, das muss man aushalten und das kann natürlich, wenn das zu lange dauert, auch durchaus gefährlich sein.
Können Sie das denn aushalten? Also ich zum Beispiel habe immer Angst vor der Langeweile. Wenn es nichts zu tun gibt, dann werde ich unruhig.
Ja, da wo die Angst ist, wird es natürlich immer interessant für einen Menschen, weil darunter ist meistens eine Struktur sozusagen, die unbewusst ist und die bewusst zu machen, macht einen auch zu einem gereifteren Menschen und ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, Chirurgen sind sowieso ungeduldig. Ich gebe mich dem hin, weil ich nicht anders kann und ich versuche es so gut zu machen, wie es geht. Und manchmal kann ich es ertragen und manchmal macht es mich auch wahnsinnig. Aber so oft ist es auch nicht, dass man immer in der Flaute hängt, jedenfalls nicht an der Ostsee.
Brauchen Sie eigentlich heute noch den Trubel aus dem Krankenhaus?
Nein. Ich habe ja durchaus Trubel als Schiffsarzt. Also das ist ja eine Art Wanderzirkus sozusagen, der da über die Meere zieht. Und dort habe ich sehr viel Unterhaltung, ich kann mich auch zurückziehen. Und den Alltag in der Klinik brauche ich nicht, weil es mir einfach wichtig ist, heute meine eigene Herzmedizin zu machen, die nicht so sehr darauf ausgerichtet ist, mit den Patienten Rendite zu erwirtschaften, sondern ihnen tatsächlich zu helfen. Mit Worten und Taten und ja. Therapie. Ich spiele eben auf der ganzen Klaviatur der Herzmedizin und nicht nur auf den Tasten, die ein Skalpell haben.
Sie fühlen sich ja auf dem Wasser beim Segeln oder auch auf einem Kreuzschiff sehr wohl. Flüchten Sie da auch vielleicht vor irgendwas, vor irgendwem?
Ich flüchte nicht. Ich stelle mich meiner ganz eigenen Wahrheit. Ich stelle mich meiner ganz eigenen Sehnsucht. Und diese Sehnsucht war, Schiffsarzt zu werden. Und das zu tun war keine Flucht, sondern proaktiv einer Vision folgen, die sehr viel Mut erfordert. Das habe ich getan.
Und Sie sind glücklich damit?
Ja, ich bin glücklich damit, das kann ich sagen.
Herr Friedel, was ist denn der ultimative Tipp, um das Herz wirklich glücklich zu machen? Direkt zum Beispiel jetzt im neuen Jahr, ohne segeln zu müssen wie Sie.
Das Herz glücklich machen, wenn Sie mich jetzt als Arzt fragen, das sind drei Dinge. Das eine ist, bewegen Sie sich. Ihr Herz ist ein Bewegungskünstler, ein Lebenskünstler. Die Bewegung ist sein Elixier. Es kann gar nicht anders, als sich zu bewegen. Und das können Sie sich auch ein bisschen zum Vorbild machen und auch sich selbst bewegen. Und auch so, dass Sie ruhig mal ein bisschen aus der Puste kommen. Und das Herz wird Ihnen das sehr danken und lange für Sie da sein. Das Zweite ist, in Ihr Auto schütten Sie ja auch das richtige Benzin und ein gutes Öl. Und so sollten Sie auch Ihrem Herzen eine gute Nahrung zukommen lassen. Ein paar Handvoll Nüsse, gute Öle, von allem nicht zu viel.
Alles in Maßen.
Alles in Maßen, sozusagen. Das ist das Zweite, was Ihr Herz glücklich macht. Und das Dritte ist, entspannen Sie. Das Herz entspannt nach jedem Herzschlag. Das ist das Geheimnis, weshalb es so lange schlagen kann. Und es entspannt doppelt so lange, wie es sich anstrengt. Und auch, glaube ich, da können wir viel von unserem Herzen lernen und uns auch wirklich darauf achten, dass wir ausreichende Entspannung haben, was immer das für Sie ist.
So, und jetzt steht ja die Silvesternacht an. Eine Übergangsphase, in der ich zum Beispiel auch sehr gerne alles Revue passieren lasse und mich auf 2020 freue. Und da fließt ja schon mal ein Sektchen, vielleicht auch zwei oder drei. Wie viel Alkohol verträgt denn eigentlich unser Herz?
Eine kleinere Menge Alkohol ist sehr gut für das Herz und es ist tatsächlich der Alkohol, der ist gut für die Herzkranzarterien, für die Durchblutung des Herzens und glättet sozusagen die Koronarien. Ich hatte damals einen Pathologen in der Vorlesung, der hat immer gesagt, Alkohol glättet die Herzkranzgefäße. Und ein Glas Wein, ein Glas Sekt, ein Glas Bier entspannt ja auch den engsten Freund, die engste Geliebte des Herzens, das Gehirn. Und so gesehen glaube ich, dass das auch hier in angemessenen Dosierungen ein Balsam ist für beide.
Das hören wir, glaube ich, von einem Herzchirurgen gerne. Herr Friede, wie starten Sie denn eigentlich ins neue Jahr?
Ich starte auf einem Schiff. Also ich werde auf der Mein Schiff 1 in der Karibik oder in Mittelamerika unterwegs sein und werde mich an Deck stellen im Crewbereich, wo etwas mehr Ruhe ist und den Himmel anschauen und mich einfach freuen, dass ich das Privileg habe, auf See zu sein und meinem Traum zu folgen, Schiffsarzt zu sein.
Wir haben das Gespräch ja jetzt schon vor der Silvesternacht aufgezeichnet. Deswegen haben Sie wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten, auf die große Reise.
Ja, aber ich werde schon nächste Woche dorthin fliegen und ich habe sozusagen die Badehose schon im Koffer.
Das ist schon mal gut. Dann, Herr Friede, starten Sie sehr gut ins neue Jahr auf dem Schiff. Ich bleibe erstmal auf der Erde. Heute unser Gast in SWR 2 Tandem, Dr. Reinhard Friedel, Herzchirurg. Vielen herzlichen Dank, Herr Friedel.
Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen und ich bin Viktoria Merkulova. Haben Sie einen schönen Abend.